An der Côte d'Azur, der Wiege des Tourismus, ein Beitrag von 280 Countries. Der Beitrag hat an einer Blogparade des Deutschen Historischen Museums Berlin teilgenommen unter dem Motto Europa und das Meer, was bedeutet mir das Meer? Einer der ersten Wintergäste war der britische Lordkanzler Lord Brougham im Jahr 1834. Ihm folgten zahlreiche Landsleute, die das milde Klima der französischen Mittelmeerküste dem nasskalten Wetter in der Heimat vorzogen. Sie förderten auch den Bau der ersten Strandpromenade in Nizza, die bei den Einheimischen alsbald Camin des Anglais genannt wurde. Die Anreise war damals sehr mühsam, auf schlechten Straßen und Wegen. Der große Aufschwung kam, als die Eisenbahn im Jahr 1864 Nizza erreichte. Jetzt entdeckte die Aristokratie das schöne Leben an der Küste im Gefolge das Großbürgertum. Verbrachten um 1890 etwa 22.000 Gäste hier den Winter, so waren es um 1910 bereits 150.000. Auch zahlreiche berühmte Künstler zog es hierher. Der Politiker, Jurist und Schriftsteller Stephen Léger kreierte 1887 den Namen La Côte d'Azur durch Veröffentlichung eines Buches mit diesem Titel. 1904 wurde der Name für den Küstenabschnitt offiziell durch seine Verwendung auf der Umschlagseite eines Reisehandbuchs des Fremdenverkehrsvereins von Nizza. Um die Hotelbetten auch im Sommer zu füllen, wurden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Filmfestspiele von Cannes gegründet und der Grand Prix von Monaco etabliert. Nach dem Zweiten Weltkrieg verbrachten die französischen Präsidenten de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing und Mitterrand die Sommerfrische in ihrem Feriensitz am Cap Brégançon. Für mich als Münchner fern der Meere wohnend und arbeitend sind die Küsten Europas immer ein begehrtes Urlaubsziel. Im Mai ist eine Reise entlang der blauen Küste ein besonderes Vergnügen. Besuchen Sie mit mir Nizza, Beaulieu, Monaco, Cannes und die Halbinsel Saint-Tropez, das Hinterland mit Saint-Paul-de-Vence und die Parfümstadt Grasse und fahren Sie mit einer Schmalspurbahn durch die Schlucht des Verdun. Anreise, erster Tag. Wir fahren mit unserem betagten Wagen über Lindau, Chur, den San Bernardino und weiter an Lugano und Mailand vorbei nach Genua. Dort erreichen wir das Mittelmeer und übernachten im Novotel direkt am Ende der Autobahn A7. Das Zimmer ist groß, mit Schallschutzfenstern und Wasserkocher für Tee und Kaffee ausgestattet und wir haben einen beeindruckenden Blick auf Teile des geschäftigen Hafens. Zweiter Tag, Sonntag. Es geht bei herrlichem Wetter problemlos weiter auf der imposanten Autobahn oberhalb der Blumenriviera nach Nizza. Seit unserer Abfahrt in München haben wir 827 Kilometer zurückgelegt. Nizza, das Zentrum der Côte d'Azur. Wir haben 3 Nächte im Adagio Apart Hotel gebucht. Es liegt direkt an der Promenade des Anglais. Das Apartment können wir noch nicht beziehen und so lassen wir unser Gepäck an der Rezeption und fahren gleich weiter zum Maifest im Parc Chimiez, der auf einem Hügel im Norden der Stadt liegt. Hier befindet sich auch das alte Franziskanerkloster, die antiken Thermen und die Museen der Maler Matisse und Chagall. Als wir unterhalb des Parks eine Dame nach dem Weg fragen, steigt sie bereitwillig in unseren Wagen und weist uns den Weg. Sie hat dasselbe Ziel. Nur einen der raren Parkplätze müssen wir uns dann noch selbst suchen. Es erwartet uns ein südländisches Szenario. Unter Ölbäumen machen die Einheimischen Picknick. Es gibt Verkaufsstände für Speisen, Wein und andere regionale Produkte, Musik und Tanz. Zurück beim Hotel geht es erneut auf Parkplatzsuche, da diese von Badegästen belegt sind. 2 Busstationen westlich werden wir auf der Promenade fündig. Nach einer weiteren Wartezeit ist dann unsere Wohnung bezugsfertig. Voilà, das Warten hat sich gelohnt. Wir finden im 6. Stock eine geräumige Wohnung mit Schlaf- und Wohnzimmer, Küche, Bad, separatem WC und großem Balkon vor. Perfekt ausgestattet. Schließlich unternehmen wir noch einen kleinen Abendspaziergang auf der Promenade des Anglais am Meer entlang bis zum berühmten Hotel Negresco. Die Strandpromenade mit ihren historischen Gebäuden wurde gerade erst in die UNESCO-Weltkulturerbeliste neu aufgenommen. 3. Tag. Wir fahren mit dem Stadtbus zum Place Central. Wir schlendern durch enge und dunkle Gassen mit hohen pastellfarbigen Altstadthäusern und kommen an der Kathedrale Saint-Réparat, dem Rathaus und dem Justizpalast vorbei zum bekannten Marché aux Fleurs, dem Blumen-, Obst- und Gemüsemarkt. Die Altstadt Nizzas ist im Osten durch den Colline du Château begrenzt. Auf der Rue de Ponchette gelangt man am Tour Bellanda zu einem Aufzug auf den Burgberg. Auf dem knapp 100 Meter hohen Hügel befand sich einst eine Festung im Besitz der Savoyer. 1706 gelang es Ludwig XIV., die Stadt für kurze Zeit zu besetzen und die Festung zu sprengen. Dies ist der Grund, weshalb man heute keine mittelalterliche Burg zu sehen bekommt, sondern bestenfalls noch ein paar Mauerreste. Der Besuch des Stadtbergs lohnt sich dennoch. Die gesamte Anlage ist ein schöner Garten mit exotischen Pflanzen, großgewachsenen Palmen und Kakteen mit langen Stacheln. Es gibt einen kleinen Biergarten mit Kiosk. Als kleine Zwischenmahlzeit bestelle ich mir einen Croque Monsieur. Vom Plateau aus hat man einen schönen Blick auf die gesamte Promenade des Anglais und auf den Port Olympia. Dorthin steigen wir hinab und gehen weiter zum Place Garibaldi. Der italienische Freiheitskämpfer wurde in Nizza geboren, das zu dieser Zeit zu Savoyen gehörte. In einer Volksabstimmung entschied sich letztlich eine große Mehrheit der Bevölkerung im Jahr 1860 für die Zugehörigkeit zu Frankreich. Am Abend fahren wir mit der modernen Trambahn zum Place Libération mit dem Kulturzentrum im ehemaligen Lokalbahnhof der Chemin de Fer de Provence. Bei milden Temperaturen verfolgen wir dort eine Aufführung von King Lear in französischer Sprache auf der Freilichtbühne. Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die russisch-orthodoxe Kathedrale Saint-Nicolas am Boulevard du Zarewitsch. Am heutigen Standort der Kathedrale war im Jahr 1865 der Zarewitsch Nikolai Alexandrowitsch Romanow gestorben. Er war das zweite Kind von Großfürst Alexander und Marie von Hessen-Darmstadt. Die Kirche war und ist das Zentrum der großen russischen Kolonie an der Côte d'Azur. Charakteristisch für das sehenswerte Bauwerk sind vor allem die 6 goldenen und grünen Kuppeln, die weithin sichtbar in den Himmel ragen, und der Grundriss in Form eines griechischen Kreuzes. An den Wänden der größten russisch-orthodoxen Kathedrale außerhalb Russlands sind unzählige aufwendige Goldschmiedearbeiten und Holzverkleidungen zu finden. Das Künstlerdorf Saint-Paul-de-Vence und die Parfümstadt Grasse. Vierter Tag, 98 Kilometer. Wir fahren ins Hinterland, in das romantische Künstlerdorf Saint-Paul-de-Vence mit einer herrlichen Aussicht auf die Seealpen und die Bucht von Nizza. Der Maler Marc Chagall liegt auf dem Dorffriedhof begraben. Am Eingang des Dorfes befindet sich ein Poolplatz, der durch Spieler wie Lino Ventura und Yves Montand bekannt wurde. Als wir dort vorbeigehen, findet gerade ein Wettbewerb im Poolspielen statt. Mittagspause machen wir in Vence, dem römischen Vinitium, vom 5. Jahrhundert bis zur Revolution Bischofssitz. Die ganze Altstadt ist von einer Mauer umschlossen, durch die zahlreiche Tore ins Innere führen. Weiter durch die blühende Landschaft der Provence erreichen wir das Parfümstädtchen Grasse, wo am Tag zuvor das Rosenfest stattfand. Wir machen eine Kaffeepause in einer der mittelalterlichen Gassen und besichtigen anschließend eine der berühmten Manufakturen, Fragonard. Essay, Beaulieu-sur-Mer und Cap Ferrat. Fünfter Tag, 35 Kilometer. Wir wechseln das Quartier und fahren zunächst die mittlere der auf drei verschiedenen Ebenen liegenden Panoramastraßen mit dem Namen Corniche bis ins mittelalterliche Essay-Village, das wie ein Adlerhorst auf den Klippen über der Côte d'Azur thront. Es ist ein Künstlerdorf mit engen, verträumten Gassen und Stiegen, die sich zur Burgruine hinaufwinden. Es gibt antike Brunnen und liebevoll restaurierte Steinhäuser mit bunten Blumenkästen. Danach wechseln wir auf die obere Corniche nach La Turbie. In der Nähe des zu Ehren Kaiser Augustus in Auftrag gegebenen 50 Meter hohen Denkmals Trophée des Alpes machen wir Brotzeit und blicken hinunter auf Monaco. Über Cap Dale erreichen wir schließlich Beaulieu. Im Hotel Ibis Styles bekommen wir für 3 Nächte ein Zimmer in der obersten Etage mit Blick vom Balkon auf die Bucht und das Cap Ferrat. Neben dem guten Frühstück gibt es nachmittags auch Kaffee oder Tee, Pain au Chocolat und Croissants zur gefälligen Bedienung. Das Auto bekommt einen Stellplatz in der Garage einer Apartmentanlage direkt neben dem Hotel. Für die nächsten 2 Tage können wir auf den Wagen verzichten. Sechster Tag. Wir nehmen bei weiterhin herrlichem Wetter den Linienbus nach Saint-Jean-Cap-Ferrat. Die Haltestelle ist ganz in der Nähe des Hotels. Auf dem Kap angekommen, umrunden wir zunächst die Halbinsel Saint-Hospice auf dem Küstenpfad und kommen dabei am schönen Paloma Beach vorbei. Wieder zurück in Saint-Jean decken wir uns in einem Laden mit Baguette, Salami, Käse und ein paar anderen kleinen Köstlichkeiten aus der Provence ein und machen Brotzeit. Wir wandern dann weiter entlang des verkehrsfreien Ufers in nördlicher Richtung. Auf der schönen Promenade Maurice Rouvier kommen wir an der Villa vorbei, die einst dem Hollywood-Schauspieler David Niven gehörte. Nach 90 Minuten sind wir zurück in Beaulieu-sur-Mer. Monaco, Monte Carlo. 7. Tag. Heute fahren wir in einem überfüllten Zug nach Monaco, Monte Carlo. Gott sei Dank sind es nur 3 Stationen. In Monte Carlo werden schon Vorbereitungen für den großen Preis der Formel 1 getroffen, Tribünen, Leitplanken und Reifenstapel an der Saint-Devote-Kurve platziert. Diese Vorbereitungen bedeuten für uns Fußgänger ein Hindernislauf. Am Port Hercule gehen wir am Quai Antoine Premier entlang. Hier liegen die noblen Yachten der Upper Class. Noch ein paar Stufen über die Begrenzungsmauer des Hafens und am Fort vorbei und wir erreichen das offene Meer. Hier befindet sich der Zugang zum Parkhaus und zu den Rolltreppen und Aufzügen, um bequem hinauf in die Altstadt von Monaco zu gelangen. Oben auf dem Felsplateau stehen wir direkt vor dem Eingang zum Ozeanographischen Museum. In der Kathedrale liegen Gracia Patricia und Fürst Renier begraben. Noch ein paar Meter durchs Gewühl, dann haben wir das Fürstenschloss erreicht. Beim steilen Abstieg über die Rampe de la Major haben wir einen guten Blick auf Monte Carlo und den Hafen. Am frühen Nachmittag geht es zurück nach Beaulieu. Nach dem Kaffeetrinken bummeln wir noch durch den Ort zum großen Sporthafen. Antibes und die Filmfestspiele in Cannes. 8. Tag, Samstag, 137 Kilometer. Heute können wir unser Ferienhaus in Coquelin beziehen. Der Weg dorthin führt zunächst über Villefranche und an der Côte d'Azur entlang auf der unteren Corniche zurück nach Nizza. Hier geht es am Hafen vorbei über die Promenade des Anglais hinaus zum Flughafen. Mittagspause machen wir in Antibes. Picasso hatte zeitweise ein Atelier in der ehemaligen Grimaldi-Burg am Hafen, wo einst schon eine griechische Akropolis und ein römisches Castrum stand. Die Altstadt mit ihrer ursprünglich mediterranen Atmosphäre ist auch noch heute vom Hafen und Meer durch eine dicke Mauer getrennt. Am Nachmittag passieren wir die Nobelhotels in Juan le Pin und erreichen Cannes, wo wir auf der Uferstraße Croisette zum Palais de Festival rollen. Das Auto bringen wir im Parkhaus unter und stürzen uns in den Festivaltrubel unter Besucher, Autogrammjäger, Filmstars und Sternchen. Immer größere Besucherströme ergießen sich auf die Croisette und viele Straßen werden gesperrt. Vor den großen Hotels bilden sich Menschentrauben. Coquelin auf der Halbinsel Saint-Tropez. Wir können später mit unserem Wagen nur Zentimeter für Zentimeter vorankommend die Innenstadt von Cannes verlassen, finden dann die Küstenstraße nicht und kommen nach einem Umweg erst um 7:15 in Coquelin an. Gerade noch rechtzeitig, um im riesigen Leclerc-Supermarkt einkaufen zu gehen. Auch unsere Vermieter erwarten uns schon ungeduldig, da sie noch eine Verabredung für den Abend haben. Allerdings sind wir noch in der vorgegebenen Zeitspanne für die Übernahme des Objekts. Das Ferienhaus ist leicht zurückversetzt an das Haus der Vermieter angebaut und liegt auf einem 1000 Quadratmeter großen Grundstück mit gemeinsamem Pool, Sauna und Jacuzzi. Auf der mit einem luftigen Baldachin überdachten Terrasse stehen 2 bequeme Sonnenliegen und ein Tisch mit gusseisernen, gepolsterten Stühlen im provenzalischen Stil. Die Terrasse ist von mediterranen Pflanzen begrenzt. Vom Pool hat man einen schönen Blick auf das Massif de Mort. Die Inneneinrichtung des Hauses ist sehr hell und freundlich, die Küche gut ausgestattet, es gab fast alle deutschen Sender im Fernsehen, WLAN und einen Parkplatz durch ein Elektrotor gesichert. Einzig die Betten sind leider schlecht. Die Gastgeber sind sehr freundlich und diskret, sprechen aber nur Französisch und Italienisch. 9. Tag, Sonntag. Wir ruhen uns auf der schönen Terrasse aus und fahren nur kurz Centreville, um Baguette und Obst zu kaufen. Saint-Tropez, das mondäne Fischerdorf. 10. Tag, 29 Kilometer. Am Morgen fahren wir in das nur 8 Kilometer entfernte Saint-Tropez. Wir bummeln am Kai mit den Luxusbooten entlang in die Altstadt. Überall hängen Bilder von Brigitte Bardot. Nach den Dreharbeiten am Hafen für den Kinofilm »Und ewig lockt das Weib« wird der kleine Fischerort weltbekannt. Allerdings gab es schon Ende des 19. Jahrhunderts hier eine kleine Künstlerkolonie um Signac und Matisse. In einem überdachten, weißgefliesten Durchgang zum Hafen befindet sich ein netter kleiner Fischmarkt. Anschließend fahren wir 4 Kilometer südwärts zum Cap du Pinet. Am Plage Tahiti machen wir Mittagspause. Der raue Charme der Gorge du Verdun. 11. Tag, 297 Kilometer. Wir fahren mit dem Auto nach Draguignan durch die Gorge de Château Double, folgen dem linken Verdun-Ufer und fahren am Barrage de Castillon entlang nach Saint-André-les-Alpes. Hier wechseln wir das Verkehrsmittel und nehmen den Train de Pigne, eine Schmalspurbahn der Chemin de Fer de la Provence, entlang des Verdun und des Var durch die Schluchten und Tunnels und über viele Brücken nach Entrevaux. Entrevaux ist ein unter dem Festungsbauer Vauban stark befestigtes Grenzstädtchen zwischen Frankreich und dem ehemaligen Königreich von Savoyen. Im Ort gibt es ein französisches, ein italienisches Tor und das Königstor. Hoch über dem Ort thront die Festung. Zurück in Saint-André fahren wir auf der rechten Seite des Verdun eine Schleife, die kurvenreiche Route de Crête, mit einem fantastischen Blick hinunter in den Grand Canyon du Verdun. 3 Stunden später sind wir wieder in Coquelin. Unterwegs hat der Mistral, ein starker Fallwind aus dem Nordwesten, eingesetzt. Er tritt von der Languedoc im Westen bis zum Golf von Fréjus auf und verursacht bei empfindlichen Menschen starke Kopfschmerzen. 12. Tag, 92 Kilometer. Heute ist Wochenmarkt am Place Victor Hugo in Coquelin. In den neu gekauften Einkaufskorb kommen Obst, Gemüse, Blumen, Brot und Oliven. Außerdem kaufe ich 3 hübsche Schälchen aus Keramik auf einem länglichen Teller, um Oliven zu präsentieren. Rund ums Massif de Maur. Westlich von Coquelin erstrecken sich herrliche Kastanien- und Korkeichenwälder. Eine Rundfahrt um das Massif de Maur auf der gewundenen Straße D14 führt mich zunächst zur mächtigen Chartreuse de la Verne. Das ehemalige Kartäuserkloster besetzt einen ganzen Höhenzug. Idyllisch in einem Flusstal liegt Colobrière mit seinen Manufakturen, die auf die Verarbeitung von Maronen spezialisiert sind. Über den Col de Fourche und dem Col de Vignon umrunde ich das Massif de Maur. Höhepunkt der Rundfahrt ist der Ort Grimaud. Wunderbar ist die Abendstimmung auf Gassen und Plätzen und der Ausblick auf den Golf von Saint-Tropez. Port Grimaud, Urlaub direkt am Wasser. 13. Tag, 14 Kilometer. Heute fahren wir nach Port Grimaud. Der neu konzipierte Ferienort an der Küste mit seinen ins Wasser gebauten Ferienhäusern und Wohnungen mit eigenen Bootsanlegestegen ist bei Urlaubern zu Recht sehr beliebt. Auch hier ist gerade Wochenmarkt und ich erwerbe einen sehr guten Ziegenkäse. Le Levandou, die Hierinseln und die Sommerresidenz der französischen Präsidenten. 14. Tag, 72 Kilometer. Wir unternehmen einen Ausflug zur Sommerresidenz der französischen Präsidenten Fort Brégançon. Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac und Sarkozy weilten gerne hier. Hollande benutzt das Fort nicht. Es ist jetzt für das Publikum geöffnet. Das Städtchen Le Levandou gefällt uns sehr gut. Von hier verkehren die Boote zu den vorgelagerten Hyères-Inseln Port-Gros und Port-Querolles. Über die Corniche de Maure fahren wir nach Gassin, einem in der Nebensaison recht stillen Ort auf einem Hügel in der Nähe von Coquelin mit Blick über die Halbinsel Saint-Tropez. Am Nachmittag genießen wir noch einmal das immer noch herrliche Wetter auf der schönen Terrasse unseres Hauses. Heimreise, 15. Tag, 306 Kilometer. Wir verabschieden uns von unseren Gastgebern Anne und Maurice Sant'Angelo. Ein letzter Höhepunkt an der Côte d'Azur ist die Fahrt auf der Corniche de Esterel zwischen Saint-Raphaël und Cannes. Die roten Felsen erinnern uns an die Red Rocks von Sedona in Arizona mit einem Extra, die schöne Küste. Prompt geraten wir an einem Aussichtspunkt in ein Fotoshooting mit einem Modell in Petticoat und einem Chevrolet Cabriolet mit einem Autokennzeichen aus New Mexico. In Teoul werfen wir noch einmal einen Blick hinüber auf Cannes und die verschneiten Gipfel der Seealpen und schon sind wir wieder auf der Autobahn nach Genua. Dort regnet es leicht, was uns nicht davon abhält, vom Novotel aus mit dem Bus in die Stadt zu fahren. Viele Adelspaläste an der Via Garibaldi und viele große Kirchen zeugen heute noch vom Reichtum und der Macht der Seerepublik in vergangenen Zeiten. In einer Trattoria serviert man uns hervorragende hausgemachte Pasta und Lasagne und ein Viertel wohlschmeckenden Rotwein. Nach einer guten Nacht im Novotel verläuft auch die Heimreise über San Bernardino und Bregenz bestens. Diese Reise fand im Mai 2015 statt. Ich reiste mit meiner Frau. Dies war ein Beitrag der Reisewebsite 280countries.com. Schauen Sie auch auf meine Website mit den Fotos zu dieser Reise und dem Serviceteil, wie immer mit den Möglichkeiten und Kosten der Anreise, der Unterkunft und mit den Eintrittspreisen vor Ort. Im Inhaltsverzeichnis finden Sie mehr als 160 Reisebeiträge aus aller Welt. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.